herzlich willkommen zu Hairless in the Cloud, Folge 76. Ich durfte das Intro machen, weil das mein Geburtsjahr ist. Und wie immer an meiner Seite, hallo Jan.
Das Lustige ist, es ist auch mein Geburtsjahr, von daher gibt es da keine Differenz, ja, aber es passt. Ja, herzlich willkommen alle zusammen. Jahr 2022, unser erster Podcast. Es ist schon der zweite Monat
im Ganz neuen knapp. Jahr.
Ganz knapp. Und wir haben es bisher noch nicht geschafft, eine Folge aufzunehmen. Aber das soll jetzt wieder besser werden. Wir haben schon ganz viele Ideen. Besonders du, Marco, stimmt's?
Ja, wir werden großartige Gäste mit an den Start bringen. Über einige sind wir uns noch nicht 100% klar, aber ich kriege die ja noch überzeugt. Genau, ich freue mich auf jeden Fall.
Auf jeden Fall würde ich vorschlagen, dass wir, das hatte ich heute schon vor, ich habe es dir vorhin erzählt, in der nächsten Folge mal den Nauenheim einladen und mit ihm über Identities sprechen. Thomas Nauenheim, Identity-Experte, und mit dem wollen wir sprechen dann über Federated Identities, Managed Identities, API-Zugriffe. Da hat er sich ausgiebig mit beschäftigt, gerade in diesem Kontext von Nobelium. Das ist ja so diese Hackergruppe, die von Microsoft so genannt wird und die im Prinzip so Supply Chains nutzt, um Angriffe auf Firmen zu machen. Ja, also Dienstleister hackt sozusagen, die irgendwo Permissions in einem fremden Tenant haben und dann da praktisch über die Dienstleister sozusagen dann auf die eigentlichen Ziele gehen. Und da stellt sich halt jetzt die Frage, wie kann man hier mit den Identities sicher umgehen, mit den Zugriffen auf fremde Tenants sicher umgehen, dass da solche Dinge möglichst verhindert werden. Und dazu laden wir, würde ich vorschlagen, den Thomas Nauenheim beim nächsten Mal ein.
Sehr gut. Wie viele Stunden sollten sich unsere Zuhörer dafür blocken?
Das Lustige ist, ich habe genau die gleiche Diskussion, die ich jetzt gerne im Podcast mit ihm führen würde, habe ich neulich mit ihm geführt, und es waren 15 Minuten, 20 Minuten im Höchstfall. Also wir würden einfach die gleiche Diskussion unter Aufnahme, unter Record-Button nochmal neu führen.
Dann hoffen wir, dass unsere Zuschauer und auch ich genauso aufnahmefähig sind wie du. Ich hätte das jetzt eher in den Stundenbereich beziffert. Alleine der Unterschied zwischen Apple Registration Enterprise App, wenn du jetzt noch mit MSIs und Service Principles anfängst. Aber ich nehme an, der Thomas kann das einfach besser erklären als ich. Ich bin sehr gespannt.
Deswegen laden wir ihn ein, weil er sich da gut auskennt. Besser als wir beide, und deswegen glaube ich, dass wir das gut hinkriegen werden. Aber zu heute. Marco, was haben wir denn sonst für News?
News, genau. Wir haben mal wieder ganz traditionell angefangen. Ich habe euch in die Shownotes gepackt, quasi die Teams News. Gefühlt auch ein bisschen schwacher Monat der Januar gewesen. Aber eine Sache, die immer wieder kommt, ist, dass jetzt zum Beispiel die Teams Web App, das ist immer wieder auch in Kundensituationen relevant. Wie können meine Gäste daran teilnehmen? Welche Features haben sie? Also nicht nur das eigene Unternehmen, sondern man macht sich ja dann auch Gedanken um die Gäste. Da gibt es jetzt endlich die Custom Backgrounds. Also den Blur haben wir schon länger, aber da gibt es jetzt auch dort die Möglichkeit, quasi nicht nur den Blur zu haben, der ein bisschen was noch durchlässt, sondern auf ein entsprechend festes Image zu gehen. Zum Beispiel das Image, das ich gerade verwende, Jan. Hast du das heute auch schon gesehen und bewundert?
Das habe ich gesehen, aber ich habe es sofort wieder ignoriert, weil ich es nicht deuten konnte. Was steht da genau?
Konntest nichts mit anfangen, ne? Genau, ich auch nicht. Das Schlimme ist, beim Aussuchen der Custom Images kriegt man das Bild nicht groß angezeigt. Also habe ich ein Meeting mit mir selbst gemacht, um es rauszufinden. Und zwar ist es die Pantone-Farbe, die Teams darstellt. Die heißt wohl Very Perry, und die ist wohl auch die Pantone-Farbe 2022 geworden.
Dieses Lila, würde ich sagen, ne?
Ja. Vielleicht ist es auch gar nicht genau die Teams-Farbe, aber das ist das, was ich mir einrede.
Aber was mich viel stärker schockiert ist, dass du sagst, es wäre jetzt neu, dass man hier diese Custom Backgrounds machen kann.
In dem Browser.
Ah, im Browser,
das heißt, verstehe. Im Browser, wenn du eben als Gast an einem Meeting teilnimmst, wir haben ja dann immer den Vorteil, dass wir dann unsere Teams-Instanz mitnutzen können. Aber ich habe gerade ein Umfeld, wo wir damit rechnen, dass viele der Teilnehmer gar kein Teams haben. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie flexibel ist dein Webbrowser? Wir nehmen langsam so die letzten Hürden im Browser, selbst der letzte Browser Firefox haben wir eingefangen, und auch dort so Dinge wie Desktop-Sharing sind jetzt, glaube ich, gerade in der Umsetzung, so dass wir da draußen eigentlich sagen können, egal auf welcher Plattform du unterwegs bist, was dein Lieblingsbrowser ist, kannst du schon eine ganze Menge an Features nutzen.
Cool.
Genau.
Ich habe auf Twitter gesehen, ja, mein Gott, also ganz ehrlich, ich nehme jetzt nicht so oft an Meetings, an Videokonferenzen in fremden Tenants teil, also über Browser wollte ich sagen.
Genau.
sondern wenn ich an einem Meeting teilnehme, dann nehme ich da eigentlich meistens über meine Desktop-App teil. Nur wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, auf fremde Tenants zugreifen will, um da Inhalte zu konsumieren, ja, chatten oder irgendwie Sachen hochladen oder sowas, da nehme ich dann einen Browser. Aber zum Meeting teilnehmen habe ich eigentlich immer die Desktop-App im Einsatz.
Würde ich dir einfach mal eine Woche Linux verordnen, dann weißt du all diese Features zu schätzen, dass sie da sind.
Okay.
Genau, du hast auf Twitter gesucht.
Gefunden. Ja, nee, ich habe auf Twitter was gesehen, was ich ganz lustig fand. Und zwar hat da ein Mann diese Google-Traffic-Geschichte beeinflusst in Google Maps. Du weißt ja, dass da, also das funktioniert echt fantastisch, ne? Dass du, wenn du irgendwie durch die Stadt fährst und dann kommst du irgendwie an eine Ampel, dann weiß Google Maps schon lange, dass da jetzt irgendwie gerade eine rote Welle ist, weil die Autos eben, die vor dir da waren, eben so gestanden sind und so. Also diese Traffic-Verdichtung sozusagen, die wird echt durch die GPS-Daten fantastisch irgendwie von Google Maps da entsprechend hochgesendet und kann dir da eben genau sagen, wo du nicht fahren sollst. Ja. Und das wurde beeinflusst von so einem Typen, der mit so einem Leiterwägele und 99 Phones irgendwie durch die Gegend gefahren ist in seiner Straße, um dann irgendwie dafür zu sorgen. Also er ist nicht viel gefahren, ja, deswegen wurde es ziemlich rot.
Also es ist ganz lustig, ich weiß, wir haben ja schon eine Weile nicht mehr gepodcastet, aber ich glaube, diese spezifische Information ist schon sehr viel älter.
Tatsächlich.
Ja, genau. Aber tatsächlich, das ändert ja nichts daran, dass es tatsächlich einfach mal zeigt, wir hatten, glaube ich, auch da schon verschiedene Gespräche über die IoT-Welt und naja, das ist ja so ein bisschen ein Fall, jedes Handy sendet und es wird ausgewertet, jedes Auto, das irgendwie Telemetrie hat, sendet. Klar, dann kannst du natürlich auch damit Schabernack machen. Und entsprechend die AI reinlegen und glauben lassen, dass auf so kurzer Distanz irgendwie 50 Autos passen würden.
Ja, so ist es.
Aber es ist ein sehr gutes Beispiel. Gut, ich hatte als nächste News aufgeschrieben, eigentlich ist es wahrscheinlich nur ein Rant. Du hast mir das letzte Mal, als du hier im Büro warst, gezeigt, dass du jetzt einen tollen neuen Laptop hast und wie begeistert du bist, dass Teams jetzt endlich schnell läuft. Und ich habe tatsächlich jetzt auch irgendwann die Reißleine gezogen an mein Surface Book 2, das ich übrigens, kleine Anekdote, zur unserer ersten und letzten Ignite quasi 2 Wochen vorher bekommen habe. Also weiß man ungefähr, wie lange das her ist. Da habe ich jetzt gewechselt.
Ja. Da haben wir übrigens unseren Podcast mehr oder weniger gestartet, ne?
Ja, ein bisschen vorher, aber ja genau, das waren da, wo wir die Knaller-Listener-Zahlen hatten. Ja, da wollen wir wieder hin. Genau, und da, ich erinnere mich auch noch, das war nämlich so lustig, das war ja die Ignite, wo Brad Anderson da rumgelaufen ist und immer sagte, guck mal, wie schnell ich meinen Rechner aufsetzen kann. Alles, weil keine Agents drauf sind, weil die Agents waren schon da. also ganz spannend, auf jeden Fall habe ich jetzt da die Reißleine gezogen und bin tatsächlich nach Surface Book 1, Surface Book 2 in das Nicht-Microsoft-Lager gewechselt. Nein, auch kein Apple, sondern ich bin bei Dell gelandet. Tolles Gerät, super, also bin total happy. Du hast mir dein Lenovo gezeigt.
XPS hast du gekauft, oder was?
Ich habe mir ein XPS 13 geholt. Der Lenovo bei dir war wieder, ich weiß, eine Kleinigkeit, aber diese vertauschte Steuerung FN-Taste bei den ThinkPads ist immer noch ein K.O.-Kriterium für mich, auch wenn man es ummappen kann. Ist einfach so eine kleine Hürde.
Ja, ich muss ehrlich sagen, jetzt im Homeoffice arbeite ich gar nicht so oft mit der Tastatur, sondern ich habe halt hier meine Rokat-Tastatur dran.
Ja, das ist halt aber genau der Punkt, der mich dann auch stark gebissen hat an der Stelle, weil ich eigentlich mit der Tastatur arbeite, weil das Gerät quasi immer vor mir steht, ist jetzt erstmal so, dass das Gerät durch die 13 Zoll relativ klein ist und die Handballenauflage relativ kurz. Ja, und es hat sehr scharfe Kanten. Es klingt, als würde ich ein bisschen weinerlich sein. Aber nach 8 Stunden am Rechner immer wieder tippen und hin und her bewegen, merkst du das extrem. Und da fing dann das ganze Drama an, dass ich eine andere Lösung gesucht habe, das Ding irgendwo hinzustellen. Mit Teams Desktop Sharing, Widescreen. Das merkt man halt, wenn man so seine Komfortzone mal verlässt. Weißt du, die letzten 2 Geräte immer im selben Setup, Widescreen oben, unten, drunter das Gerät. Die Welt war absolut heil. Jetzt habe ich gewechselt und jetzt fing an, das Gerät muss an eine andere Position, Riesenschmerzen mit dem Teilen, Kopf drehen, Kameraposition nicht mehr richtig. Dann die Hardware. Die Kamera ist so grottig. Also ich wusste, dass die Dell-Kamera schlecht ist, aber dass sie so schlecht ist. Also sobald ihr ein bisschen Licht fehlt, unglaublich. Ne? Also tolles Gerät. Grundsätzlich, wie gesagt, von der Performance Screen ist alles super, aber es sind so die Kleinigkeiten, über die man sich jahrelang keine Gedanken gemacht hat, die einen echt umbringen. USB-C-Anschlüsse. Ich habe jetzt gerade das erste Podcast-Setup hier, glaube ich, mit dem Gerät und der hat halt zwei USB-C-Anschlüsse. Mhm. Mein Auna hat einen USB-Groß, mein LAN, den ich anschließen wollte und mein Dongle für das UC-Headset. Also, ja. Man weiß schon, was man bei Microsoft hatte. Und von der ganzen Treibersituation will ich gar nicht erst anfangen. Einer der Gründe, glaube ich, warum unser Chef auch damals auf den Mac gewechselt hat, waren diese superschnellen Aufklappen und das Gerät ist da und es in die Tasche stecken und die Tasche wurde niemals heiß. Mhm. Hatte ich mit Microsoft auch eigentlich nicht. Und habe ich mit dem Dell jetzt wieder massiv. Verstehe ich einfach nicht, warum. Ja, weiß nicht, ob da der IBM besser gewesen wäre, aber ist doch wieder regelmäßig, dass ich abends an den Schreibtisch komme und die Kiste ist glühend heiß, obwohl eigentlich nichts zu tun ist.
Ja, IBM ist es ja nicht mehr. Die haben das ja verkauft irgendwann, ne? An Lenovo. Lenovo, genau. Aber also ich bin sehr zufrieden nach wie vor, ja. Okay. Und abgesehen von der vertauschten FN-Taste ist es auch eine fantastische Tastatur. Also ich habe selten so eine gute Tastatur irgendwie unter den Fingern gespürt, wenn ich dann mal tatsächlich am Gerät selber bin. Mir fehlt ein bisschen das Vokabular dafür, um das zu beschreiben. Aber es fühlt sich gut an. Aber es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an.
Okay, aber du kamst ja von dem XPS, das heißt auch da im Vergleich zur XPS-Tastatur auf den Lenovo.
Besser.
Besser. Okay. Ja. Gut. Ja, war schon immer die Leistungsstärke. Aber auch der rote Pöppel, um die Maus zu bewegen. Ja, es hat mich einfach nie erreicht, die ganze ThinkPad-Welt.
Ja, tatsächlich benutze ich das Teil natürlich nie. Dieses rote Pünktchen da.
Also ich habe ein Gerät von der Bank, das ist ein ThinkPad. Und tatsächlich, wenn, dann benutze ich das. Weil tatsächlich ist der Trackpad da noch relativ schlecht auf dem speziellen Gerät. Ja, und da ist es wieder, es war nämlich jetzt tatsächlich, ich musste für den Kunden ein paar Tätigkeiten machen per Remote Desktop und ich habe dreimal geflucht, warum mit Copy-Paste wieder nicht geht. Und das sind genau die Momente, wo ich ausrasten könnte, weil halt STRG-C, STRG-V ins Leere läuft, weil du musst eins daneben tippen, um die Control-Taste zu treffen. Aber ja, Tastatur in der Tat. Gutes Argument.
Apropos, wenn du gerade von deinem Arbeitsumfeld sprichst, wie läuft es denn da in Offenbach? Gibt's ihr habt hohe Inzidenzen da, glaube ich, ne?
Ja, haben wir die nicht überall. Also von daher, wir reisen jetzt, glaube ich, da gar nicht so raus. Frankfurt hat uns, glaube ich, auch wieder überholt. Und irgendwie ist es so, das New Normal, also wir passen auf. Es gibt massive Einschläge. Also jeder erzählt tatsächlich fast täglich von irgendwelchen neuen Leuten. Nichtsdestotrotz sind wir alle geboostert. Testen uns hier regelmäßig im Büro, denn ja, meine Situation zu Hause, da habe ich immer noch kein dediziertes Büro, hat sich nicht geändert. Deswegen bin ich ein treuer und stetiger Besucher hier im Office.
Ja, sehr gut. Ja, machen wir mal weiter mit den News. Mir fällt nochmal der Naunheim ein. Vielleicht sollte man doch mal noch eine längere Folge mit ihm planen. Der hat nämlich auch einen neuen Blogpost geschrieben. Und zwar hat er sich in letzter Zeit mal ein bisschen mit beschäftigt, wie man GitHub Enterprise mit Microsoft Sentinel monitoren kann und hat da einen sehr interessanten Blogpost dazu geschrieben. Also vielleicht machen wir doch ein Special, da können wir mehrere Naunheim-Themen da unterbringen.
All things Naunheim, alles klar. Genau. Ist sehr eingeplant. Genau, ist ja ein Thema, gerade GitHub jetzt wo es zu Microsoft gehört, ist ja schon länger, aber tatsächlich ist es ein Thema, das immer mehr kommt und trotz der Kosten, die ja damit verbunden sind, auch bei uns, immer mehr um sich greift, weil doch das Produkt, die Features und die Art und Weise, wie es läuft an Automationen und ähnliches, wir da ein echt gutes Portfolio haben.
Ja, was halt noch irgendwie das massive Lag sozusagen ist, ist die B2B-Geschichte, dass du da halt irgendwie keine fremden Leute einladen kannst, irgendwie über Azure-Möglichkeiten oder sowas. Das haben sie noch nicht so richtig eingebaut. Das fehlt uns gerade noch so ein bisschen, das tut uns gerade ein bisschen weh. Dieser ganze Austeil ist noch nicht so sauber.
Ich würde sagen, man muss sich freuen, dass jetzt der eigentliche Austeil für die Non-B2B-Kunden dann überhaupt mal einigermaßen gut funktioniert. Das hat am Anfang ja auch noch ganz grauselig ausgesehen. Aber wir haben jetzt letztens auch wieder ein Repository mit dem Kunden gezahlt und weil wir das im Enterprise GitHub machen, müssen wir jetzt auch für diese Kunden zahlen. Ja, also das ist schon noch ein Konstrukt auch in der, auf der Licensing-Welt, was näher betrachtet werden muss. Aber gut, kommen wir auch irgendwann. Irgendwann wird es komplett in der E5, E7 von Microsoft drin sein und dann machen wir uns da weniger Gedanken und dann haben wir auch B2B-Gäste.
So sieht es aus.
Gut, kurz zurück in die Microsoft Teams-Welt. Einfach nochmal ein Hinweis, ich habe den auch hier intern ausgegeben. Microsoft hat jetzt Teams Meeting Expiration ausgerollt oder ist dabei, es auszurollen. Es verbirgt sich dahinter. Mittlerweile ist ja so, dass die überwiegende Anzahl der Teams Meeting Recordings auf OneDrive SharePoint läuft. Damit natürlich auch den Tenants Deutsch belastet, je nachdem, ob Channel Meeting oder nicht. Und sie haben gedacht, das wäre jetzt eine gute Idee, einfach eine Expiration einzubauen, dass quasi nach 60 Tagen die Meeting Recordings gelöscht werden. Denn Microsofts Telemetrie hat gezeigt, Meeting Recordings älter als 60 Tage werden nicht angeguckt. Ist auch erstmal eine gute Sache. Ermöglicht auch bei dem einen oder anderen Kunden tatsächlich überhaupt eine Möglichkeit, weil sie sagen, ja, wir haben da schon ein Problem mit, da sind Personen drin, mit Videos, mit Audio. Das wollen wir gar nicht so lange aufheben, dass wir jetzt eine Möglichkeit haben, es zu tun. Einfach nochmal den Aufruf, wenn ihr das jetzt quasi an euren Meeting Recordings seht, nehmt das ernst. Der Standard ist 60 Tage, denn ich sag mal, gerade wir machen intern sehr viele Meetings, die wir aufzeichnen zu Schulungszwecken, wo irgendwelche Infos verbreitet werden. Und das ist ja gerade kontraproduktiv. In meinem Lab-Tenant ist es jetzt sogar so, dass das Feature voll ausgerollt ist. Also wird nicht nur angezeigt, dass eine Expiration da ist, sondern der User kann, indem er auf die Expiration draufklickt, diese auch aussetzen, verkürzen oder verlängern. Ja, das heißt, wenn ihr jetzt einfach Meetings seht, wo das dran steht, seid euch gewiss, dass dann irgendwann das Video auch weg ist. Und wenn ihr dieses Video tatsächlich braucht, könnt ihr das entsprechend auch umkonfigurieren, um es länger aufzubewahren oder nicht. Also da einfach der Hinweis darauf zu achten, nicht, dass eure wertvollen Meetings vom Joe Fix, den er gemacht hat, wo ihr wichtige Dinge entschieden habt, dann nach 60 Tagen weg sind und keiner mehr weiß, was hatten wir denn.
Okay.
Genau.
Ja, apropos, was wir vorhin hatten hier mit dieser Manipulation von Traffic-Daten, ja, per ganz viele iPhones irgendwie in einen Leiterwagen legen und dann irgendwo eine Straße ganz langsam entlangfahren. Jetzt geht es ja los hier, dass Online-Umfragen irgendwie massenweise manipuliert werden. Hast du das gelesen?
Nein.
Also die Basis wohl, diese Partei, hat wohl dazu aufgerufen, bestimmte Online-Umfragen von Tagesschau.de dort abzustimmen, sagen wir es mal so. Und kannst du dir vorstellen, wo das dann hingeht, ja.
Ist das nicht aber ein valider Grund, Werbung für eine Umfrage zu machen?
Ja, natürlich, aber wenn du das halt in einen bestimmten Container einkippst, dann kannst du natürlich davon ausgehen, dass dieser Container sich dann besonders engagiert und dann gibt es natürlich schon eine gewisse Verzerrung sozusagen, ja.
Deswegen traue ich keine Umfrage, die ich nicht selber gefälscht habe. Alles andere, genau, wäre unseriös.
Ja. Also diese ganze, aber da muss man sich grundlegend drüber Gedanken machen, ja, über diese ganze Telemetrie, die an verschiedenen Stellen jetzt natürlich immer massiver eingesammelt wird, ist natürlich schon auch die Basis oder birgt so die Gefahr, dass sie natürlich auch bewusst manipuliert werden kann, um dann Interpretationen zu verändern, die man dann aufgrund von diesen Ergebnissen dann irgendwie macht, ne?
Mein Gott, da sitzt du ja auch an der Quelle. Also keine Ahnung, wenn du dir jetzt dein Microsoft Defender 10 nimmst und da jetzt einfach mal in die AI-Bewiese Behaviors einführst und das häufig genug machst und sie dann vielleicht auch flaggst oder dann als böse erkannt werden und sich das dann viral auf andere Tenants ausbreitet, keine Ahnung. Ob du das einschätzen kannst, ob sowas tatsächlich technisch machbar ist. Aber das ist genau wie den Leiterwagen mit den ganzen Telefonen. Potenziell ist das das, was an Input reingeht, kommt am Ende raus.
Ja gut, also bisher sieht man nur Angreifer versuchen, dass man eben Telemetrie verhindert, ja, dass eben die Malware verhindert, dass Telemetrie entsteht, ja, dass man an einem EDR-System vorbeigeht oder sowas. Aber neu wäre ja dann an der Stelle zu sagen, wir sorgen dafür, dass vielleicht ganz viel Telemetrie plötzlich entsteht, genau, oder sowas, weißt du?
Und Excel dann plötzlich böse ist und bei keinem mehr Excel läuft,
genau,
und das deutsche Bankenwesen steht.
Um dann, ja, oder auch um dann in der Noise unterzugehen, weißt du?
Ah, okay, auch sowas, ja, genau.
Ja.
Ja, spannende Sachen. Gut, dann habe ich noch ein Thema. Ich weiß gar nicht, ob ich mich darüber freuen soll oder ob ich es traurig finde. Ich habe es jetzt auch extra nicht in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr wollt, könnt ihr das googeln. Es kommt aus dem Bereich Shared Channels. Damit gibt es ja eine neue Funktion, Cross-Tenant Access Policies. Das wurde soweit auch alles auf der Ignite angekündigt. Da gab es Videos dazu, auch mit der Admin-UI dazu. Und tatsächlich hat jetzt halt einer, und das ist ja auch eigentlich ein durchaus valides Szenario, in der Graph-API die ganzen Endpunkte dazu gefunden. Und naja, es ist halt immer schwierig, wie mache ich halt einen Piloten in der Produktion? Das muss ja irgendwie schon funktionieren und der Graph ist auch offen. Also hat er dort in der Beta-Endpunkt quasi die nötigen Aufrufe gefunden und hat jetzt quasi das gesamte Szenario mit Compliant Device, MFA Trust aufgezeigt. Alles, wie gesagt, durchaus teilweise auch Informationen, die öffentlich waren, ging auch ein bisschen darüber hinaus, ne, denn das Ganze ist eine Private Preview. Ein ganzer Kollege war ein MVP. Ich weiß auch gar nicht, ob er das jetzt böswillig machte, wegen den Klicks oder einfach aus purer Neugier. Aber da kommen tatsächlich spannende Dinge auf uns zu. Das heißt, wer Shared Channels, Teams Connect, AAD Connect, AAD, Direct Connect verfolgt. Ja, mich hat es ein bisschen geärgert, denn wie gesagt, da wird viel Arbeit im Hintergrund gemacht. Und wie so oft sind bestimmt auch Leute dabei, die das vorbereiten, einen sauberen Launch hinzulegen mit den entsprechenden Dokus und auch Blogposts. Und ja, ist so ein bisschen gespoilert an der Stelle. Aber wie gesagt, wer da tatsächlich dringenden Bedarf hat, kann da mal nach googeln.
Okay, und das ist geahndet worden in irgendeiner Form, oder?
Naja, rein theoretisch ist es halt schwierig, ne? Also der Kollege hat das auch gemacht und ich glaube nachträglich den Blogpost auch nochmal aktualisiert, dass er quasi an keinem der Private Preview teilnimmt. Also er hat diese Informationen nicht. Und ich sag mal, illegal ist es für dich natürlich nur, wenn du über den privaten Kanal Infos hast und die dann leakst. Ja. An der Stelle war es jetzt kein Leak, ja, weil er hat es halt einfach beim Rumsurfen gefunden. Ja, so ist die Geschichte dahinter. Wie gesagt, wenn ich jetzt, ich weiß nicht gar nicht, aus welchem Bereich er kommt, aber wenn ich mich jetzt in dem Bereich ein bisschen umtue und MVP bin, weiß ich nicht. Ich will nicht sagen, dass man da eine Loyalität zu Microsoft haben sollte, aber es ist die Wertschätzung der Arbeit. Also es geht nicht um Loyalität, sondern da sind Leute, die das machen und es kann damit auch Schaden entstehen. Ja, negative Publicity, die jetzt kommt, Leute, die das Feature nicht kennen und falsch bewerten. Das ist ja der Grund, warum es Private Preview ist, damit man das im kleinen Kreis validieren kann.
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Das ist ja auch immer bei Apple oder so, ja, wo dann im Vorfeld natürlich versucht wird, da die ganzen neuen Produktinformationen irgendwie geheim zu halten und es dann doch nicht irgendwie klappt, sondern man hat dann schon immer die ganzen Fotos im Vorfeld irgendwie. Eigentlich ist es schon ein bisschen schade, ne? Weil natürlich ist es irgendwie ein cooler Effekt, so wie damals noch in den Anfangszeiten von Steve Jobs, wo es halt wirklich eine Neuigkeit gab dann, weißt du?
Genau. Die Apple Keynotes aus unserer Kindheit, wo Steve Jobs noch alle überrascht hat.
Genau. Kindheit. Ja. Du beliebst zu scherzen, solange ist es noch nicht her.
Komm, ich fühle mich noch immer jung. Einige Kollegen würden mir unterstellen, dass ich die Kindheitsphase noch nicht verlassen habe.
Marco, wie machst du das? Marco, wie machst du das mit deinem Terminal? Schreibst du viel Code momentan immer noch in deinem jetzigen Job? Arbeitest du mit Visual Studio Code? Arbeitest du mit dem Terminal? Hast du das ein bisschen modifiziert und so? Was machst du denn da?
Genau, also alles das, was du gesagt hast, tue ich. Das heißt, es gibt viele Ad-Hoc-Aktionen, gerade hier, wenn Microsoft einen Blogpost hat. Jetzt musst du die Teams-Expiration einstellen. Mache ich alles mittlerweile über den Terminal. Das heißt, es gibt kein PowerShell mehr, das ich starte, sondern ich tippe immer Terminal. Und meistens bin ich dann in der richtigen, in der neuen. Wenn nicht, Steuerung Shift 1 macht dann die alte auf. Also da bin ich sehr, sehr happy mit dem Dings. Und ich habe es angepasst, tatsächlich. Ich nehme an, das ist, wo du raus bist. Das heißt, ich glaube, Oh My Posh ist das eine. Und genau, Posh Git, der dann quasi für den ganzen Git-Kram noch zuständig ist. Finde ich sehr geil, habe ich mich auch sehr daran gewöhnt an der Stelle. Mhm. Es gab immer so ein paar Seiteneffekte. Ich weiß nicht, ob du das kennst, weil du auch Visual Studio Code erwähnst. Letztens habe ich nämlich einen Code, den Terminal aufgemacht und der hat dann komische Zeichen angezeigt. Warum? Weil er versucht hat, mein Profil zu laden mit Oh My Posh und sowas. Und das größte Problem ist, dass ich diese Nerd-Fonts verwende, damit in Git alles sauber dargestellt wird. Und das ist quasi ein Terminal-Config. Und Visual Studio Code hat ihn nicht und zeigt deswegen ziemlich viel Garbage an. Aber da habe ich jetzt auch wieder einen Hack gefunden. In meinem Profile habe ich jetzt ein weiteres If-Statement reingedengelt, das macht. Aber nee, da, also da hat Microsoft einen riesen Schritt getan und das macht richtig, richtig Spaß.
Ja. Nee, also ich nutze auch so fast die ganze Scott Hanselman-Anleitung so für Oh My Posh. Ich habe jetzt, muss ich dir ehrlich sagen, diese ganzen Predictive-Geschichten, da habe ich irgendwie rausgenommen, dass er da irgendwie versucht zu erahnen, welches Command du tippen willst und so. Finde ich jetzt nicht, dass das so der totale Boost an Produktivität ist irgendwie. Meistens tippe ich jetzt in einem PowerShell-Commandlet irgendwie die ersten Buchstaben und dann mache ich Autovervollständigung oder sowas, also mit Tab. Da muss ich jetzt nicht nochmal irgendwie so 5 Vorschläge unten reinkriegen. Ich hatte da eher die Erfahrung gemacht, dass es so ein bisschen die Performance runtergeht dabei und auch nicht immer so sauber läuft. Wie hieß dieses Modul, was man dazu braucht? Ich habe schon wieder vergessen.
Das weiß ich nicht, weil ich es mir auch nicht angeguckt habe. Nee, okay. Habe ich das nicht, weil dabei habe ich denselben Eindruck. Also das sind jetzt auch für mich so ein paar Dinge. Ja, ich glaube, da trete ich den ganzen Linux dann jetzt wieder zu nahe. Das ist ja quasi IntelliSense. IntelliSense kenne ich halt aus dem Visual Studio, das ist eine Oberfläche. Ja, das jetzt auf einem Terminal, auf eine CMD zu produzieren, ist irgendwie komisch für mich. Deswegen hat mich auch der Artikel von Hanselman jetzt nicht wirklich dazu animiert, das auszuprobieren. Ja, ich glaube, die Linuxer haben das, glaube ich, schon länger, dass man auch da irgendwie Vorschlaglisten und Autocompletion oder sowas hat. Was ich nicht mehr missen mag, ist ja quasi das, was auch die neue PowerShell automatisch hat. Und auch in der alten habe ich das durchs Profil nachgerüstet, dass ich quasi eine PowerShell-History habe, die persistent ist. So, dass ich quasi die 3-4 Kommandos, die ich mache, um mich an meinen SharePoint-Test-Tenant zu connecten, damit ich nicht jedes Mal Connect-SPO mit der URL tippen muss, sondern gehe ich ein paar Mal hoch. Und dann ist das schon super hilfreich.
Okay. Und arbeitest du so mit mehreren Fenstern? Also gibt es ja die ganzen Shortcuts so im Terminal zum Beispiel, ja, dass du halt im Prinzip innerhalb des gleichen Fensters ein weiteres und ein weiteres und ein weiteres aufmachen kannst?
Das, was ich gerade eben erwähnt habe, das heißt, das habe ich irgendwann gelernt, STRG+1 macht eine traditionelle PowerShell auf. Das hat bisher auf jeder meiner Installationen wieder geklappt. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist. Aber das habe ich tatsächlich gehabt, weil dieser Klick da oben rein, um dann die PowerShell auszuwählen, die dann auch von den, wie es angezeigt wird, nicht besonders eindeutig ist.
Nee, das ist ja, also du hast ja im Config-File kannst du ja die Reihenfolge der ganzen Module eintragen und das orientiert sich dann, glaube ich, an Steuerung Shift 1, 2 und 3 und 4 und so weiter. Und da habe ich halt noch ein Ubuntu und noch ein Command-Prompt und so weiter. Da habe ich das, die alte PowerShell habe ich da schon gar nicht mehr drin. Aber ich meinte jetzt auch gar nicht. Die kannst du aber rausschmeißen. Ich meinte jetzt gar nicht neues Tab aufmachen, sondern es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass du das Fenster sozusagen halbieren kannst. Ach, ja. Schon.
Okay.
Genau. Und zwar, wenn du zum Beispiel auf das Plus drückst, um ein neues PowerShell-Command-Fenster aufzumachen und dabei Alt drückst, ja, dann öffnet er das sozusagen in einem Frame neben dir.
Okay.
Ja, dann hast du so zwei Frames und wenn du dann nochmal drauf drückst, macht dann weiteren Frame auf innerhalb des gleichen Fensters und so weiter.
Das sind dann getrennte PowerShell-Sessions oder ist es dieselbe Session?
Nee, es sind zwei getrennte Sessions.
Okay, da könnte ich auch zwei Terminals aufmachen.
Du könntest auch jetzt zum Beispiel im linken Frame sozusagen, ich sage jetzt mal Frame, keine Ahnung, wie das heißt, im linken Frame könntest du jetzt zum Beispiel PowerShell haben und im rechten Ubuntu und unterhalb des rechten könntest du dann nochmal irgendwie einen Command-Prompt aufmachen.
Ah, okay. Ja. Ja, wenn man alles gleichzeitig braucht. Ja, genau. Also ich wäre dann wahrscheinlich eher einer, der mehrere Terminals aufhätte, wenn es getrennte Sessions sind. Ich sag mal, wenn man zu einer Session zwei Fenster haben könnte, die sich den Login teilen oder ähnliches, die PowerShell-Objekte, dann könnte das noch ein anderer Use Case sein.
Ist halt eine Alternative zum Arrow Snap, genau. Also dass man die Fenster halt entsprechend anordnet irgendwie auf dem Bildschirm. Dafür ist es halt eine Alternative, es ist halt ein großes Terminal mit mehreren Bereichen sozusagen. Es kann, also ich habe schon ab und zu einen Use Case dafür.
Ja. Ist mir zu Unix-y irgendwie.
Probier es mal aus, das ist echt ganz cool.
Ich werde es mal ausprobieren, auf jeden Fall.
Ja, und dann die Farben halt, ja. Also mit Oh My Posh und einen richtigen Theme für VS Code irgendwie. Das finde ich schon echt angenehm. Besonders, wenn ich da irgendwie jetzt gerade in meinen Projekten irgendwie auch abends dann noch irgendwie was am Coden bin, dann finde ich es schon extrem angenehm, wenn die Farben auch, wie soll ich sagen, so ein bisschen dunkler sind und okay. So ein bisschen Dracula-Theme oder sowas in der Richtung, weißt du? Das sind so echt angenehme Farben, so dieses Lila, Blau, Dunkel, Wenn du da was am Schreiben bist und dann das Terminal und VS Code irgendwie so aussieht, dann macht es schon noch mal mehr Spaß, finde ich.
Okay. Ja, ich bin ja eh jetzt nicht so der Dark-Theme-Mensch. Liegt vielleicht auch daran, dass ich eine Lampe auf meinem Tisch habe und mit Lichtern auch ganz gut klarkomme. Weil ich gerade auch merke, dass es zu präsentieren zum Beispiel kontraproduktiv ist.
Ja. Ja, also ganz schwarz finde ich auch blöd, ja, aber zum Beispiel gerade so dieser Dracula-Theme oder sowas, der macht halt so ein bisschen so ein dunkles Lila oder sowas. Okay. Das ist einfach, das stört die Augen nicht so sehr, aber der Kontrast ist trotzdem noch hoch. Okay. Und wo ich es jetzt auch nicht brauchen könnte, ist irgendwie so dieser Dark Theme von Teams oder sowas. Ja, das finde ich auch nicht gut. Oder auch Outlook Web Access, da habe ich auch weiß, weil ich so eine E-Mail schon am besten einfach auf schwarz-weiß lese. Aber gerade so beim Programmieren ist es sehr, sehr angenehm, finde ich.
Ja, werde ich nochmal testen. Wie gesagt, Visual Studio Code habe ich auch, glaube ich, ein Light-Theme. Aber da muss ich gestehen, dass ich den Terminal eigentlich fast gar nicht verwende. Hm. Sondern wenn, dann laufe ich eigentlich immer außerhalb. Auch das Debugging da drin, kannst du ja auch im Visual Studio PowerShell debuggen. Da mache ich jetzt in der letzten Zeit tatsächlich, glaube ich, einfach zu wenig.
Das mache ich gerade exzessiv tatsächlich und auch in den verschiedensten Formen. Ja, ich schreibe so ein PowerShell-Module gerade zum ersten Mal in meinem Leben und da musste dann so ein interaktives Debugging machen. Mhm. Und da nutze ich das schon sehr, sehr arg, weil da gehen die Funktionen dann über mehrere Files hinweg, ja, und dann wirst du verrückt, weißt du, wenn du das irgendwie auf herkömmlichem Wege im Terminal-Fenster dann versuchst, irgendwie zu debuggen. Ja. Oder so wie früher mit Write-Host oder sowas.
Das macht man doch dann mit der ISE. Also das finde ich tatsächlich noch faszinierend, dass ich immer wieder Kollegen sehe, wenn sie dann sharen und zeigen, wie sie PowerShell bearbeiten, dass das nicht einfach Visual Studio Code ist, sondern jetzt will ich auch unsere Notepad++-Kollegen nicht auf die Füße treten, das ist ja auch, ich habe das auch eine Weile genutzt, aber auch dann teilweise, und das schockt mich so ein bisschen, das ist dann immer die PowerShell-ISE. Ja. Auch da, wie gesagt, will ich keinem zu nahe treten, aber das ist so, wie wenn ich eine Tech-Nachricht von golem.de kriege. Es hat auch nicht so den Seriositätseffekt.
Ja, nee, also VS Code ist schon genial. Du kannst ja da irgendwelche Watchlists setzen für Variablen, dass du da immer siehst, wenn sich der Wert der Variable verändert. Kannst da durchspringen einfach, kannst wieder zurückspringen. Das ist schon genial.
Cool. Wunderbar. Dann hätten wir noch eine News. Und zwar ganz anderer Bereich. Da würde ich auch irgendwann gerne nochmal einen Podcast zu machen zu diesem ganzen MIP-AIP-Thema. Eine Sache, die uns jetzt ziemlich geschockt hatte, Microsoft hat angekündigt, dass der AIP-Client outgefaced wird. Kannst du mit so einem Statement noch was anfangen, Jan? Als alter RMS-Hase.
Ja, also es geht um Azure Information Protection, also um Technologie, mit der man hauptsächlich Microsoft-Dokumente, auch ein bisschen PDF, mit einer Verschlüsselung belegen kann. Und dann mit einem Rechtemanagement, das entsprechend an das User-Objekt gebunden ist, also an die User-Authentifizierung gebunden ist. Und da, Klammer auf, da fängt schon mal der große Kritikpunkt eigentlich an, Klammer zu. Und dass man dann eben mit verschiedenen Möglichkeiten belegen kann. Das heißt, ich kann bestimmen, dass du das Dokument, das ich dir schicke, eben nur anschauen darfst, aber nicht verändern darfst oder nicht ausdrucken darfst und all diese Dinge.
Was du beinahe gesagt hast, hätte ich super gefunden. Du darfst es nur ausdrucken.
Ja, ich hab's auch gedacht, ja.
Das war ein geiles Feature. Das ist dann immer für die ganzen Bankvorstände, die kriegen immer nur Print-Only.
Nee, es hört sich so ein bisschen, genau, es hört sich so ein bisschen nach Mission Impossible an, weißt du? Ja. Einmal ausdrucken und dann zerstört es sich selbst oder so.
Auf Thermopapier, geht nur auf den Thermopapierdrucker, der dann anschließend alles vernichtet. Nee, genau, weil du es gerade sagtest, dann überwiegend die Office-Dokumente, das ist genau da, wo man den AIP-Client eben nicht mehr braucht. Und genau für alle anderen Dokumente brauchst du den AIP-Client auch noch. Und das ist jetzt gerade die Krux an dem Announcement, dass sie gesagt haben, der wird halt nicht mehr weiterentwickelt. Der ist noch voll supported. Offizielles Wording war irgendwie Outface. Es kommen halt keine neuen Features mehr hinein. Und du hast jetzt gerade eben auch PDF genannt. Also mal Word, Excel, PowerPoint sind abgedeckt. Ja, auch Outlook ist abgedeckt. Durch native braucht man keinen Client mehr verteilen. Aber PDF oder eben das Textdokument, das du verschlüsseln willst, das Bild, das du verschlüsseln willst, um aus einem JPEG ein PJPEG zu machen, das machst du per rechte Maustaste und dann Classify and Protect Und so würdest du quasi dann auch Non-Office-Dokumente verschlüsseln. Und das stellt jetzt natürlich das Team, das das ein bisschen bei uns auch betreut, vor gewisse Rätsel mit, also es outfaced, wir sollen es für Outlook nicht mehr, also für Office Word nicht mehr machen, aber für alle anderen Dateien haben sie uns keine Alternative gelassen, also müssen wir es doch noch deployen. Also das wird schon spannend und natürlich, wenn es heißt, es ist eine Art Feature Freeze, also keiner war mit den Funktionen von dem AIP-Client bisher happy und der lief auch nicht wirklich rund. Mhm. Wenn jetzt klar ist, quasi, die machen da auch nichts mehr dran. Also klar, Security-Patches werden weiterhin kommen, ja, bis sie was Neues announcen. Aber das lässt die Kollegen und ja, mich dann teilweise auch ein bisschen in der Luft hängen, wie wir denn damit umgehen sollen. Also das wird eine spannende Phase, wie es da weitergeht.
Dabei fällt mir ein, ich wollte mal wieder nachgucken, wo der Dan Blestina jetzt ist. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, der war ja früher der Head of RMS irgendwie und ist dann zu AWS gegangen oder generell zu Amazon in irgendeiner Security-Funktion. Und dann habe ich aber, glaube ich, neulich, also schon wieder Monate her, einen Post gesehen, dass er jetzt, glaube ich, Amazon verlassen hat, wenn ich es recht weiß.
Kommt bestimmt wieder zu Microsoft. Und vielleicht. Hat jetzt den AIP-Client dekommissioniert. Sehr gut. Das war's mit unseren News. Es sei denn, du hast noch was auf der Pfanne.
Nö. Ich glaube, wir sind soweit durch für heute.
Genau, dann haben wir jetzt noch mein Thema. Wie oft saßt du schon in einem Microsoft-Call und da war dann eine Folie aufgelegt und die haben dich was gefragt über die Folie und hatten dann Antwort A, B, C und du wurdest aufgefordert, das in den Chat einzugeben. Hast du solche Meetings schon gehabt?
Solche Meetings habe ich schon gehabt, ja, aber ich hatte auch schon solche, wo sie gemeint haben, ich soll auf einen Link klicken und dann da irgendwelche Sachen anklicken. Da gibt es solche Internetdienste.
Da bist du als der CISO-Kollege natürlich genau da. Links klicken, klar, mache ich immer gerne. Was soll da schiefgehen? Ja. Vielleicht kann ich sogar noch eine Umfragen-Software installieren mit einer kleinen Exe oder einer Browser-Extension. Was soll da schiefgehen? Genau, also wie du sagst, es gibt ja da draußen verschiedene Umfragemöglichkeiten. Wir selber haben ja Microsoft Forms in der Microsoft-Welt. Und das ist heute jetzt kein Forms-Thema, sondern ich wollte ein bisschen Awareness schaffen. Das heißt, eigentlich ist es egal, was euer Dayjob ist, wenn du hier zuhörst. Wenn du in einem Meeting bist und du willst eine Umfrage machen, gibt es da tatsächlich was von Ratiofarm, nämlich Forms in Microsoft Teams. Und es ist eigentlich eine sehr, sehr geile Lösung. Das scheinen tatsächlich die wenigsten Leute zu kennen, weil das treibt mir immer, und das weiß ja, das ist das Lustige, es sind teilweise die Teams-Tab-Meetings, die wir machen, also Technically Early Adopter Program, wo dann die PMs tipp doch mal A, B oder C in den Chat. Ja, und dann sind Leute, die halt länger die Frage lesen, die tippen dann halt schon irgendwie die Antwort, während er schon die nächste Folie aufgelegt hat und du gar nicht mehr weißt, hat er jetzt A zu Question 1 oder 2 gesagt.
Ja, und auch also, die Kumulierung ist ja nicht so einfach, ja. Oder?
Genau, das ist nur ein Spannungsbarometer. Ich habe jetzt ganz viel A gesehen. Ich glaube, A ist wohl das meiste. Ah, jetzt kommt ganz viel B. Warte mal, jetzt kommt B. Also, hat auch nicht das Professionellste. Und was ich einfach mal zeigen wollte, ist, dass das tatsächlich ganz einfach geht. Ich habe das auch noch nicht viel gemacht. Deswegen war ich jetzt happy, dass ich mich mal damit auseinandergesetzt habe. Wenn wir in einem Termin sind, wir sind ja gerade in einem entsprechenden Call, hat Microsoft irgendwann angeführt, dass man für Meetings Apps installieren kann. Und eine der Apps ist Microsoft Forms. Und ich finde, sie haben das wirklich elegant gemacht. Du planst deinen Termin, dann kannst du auf die Termindetails gehen, kannst da in Ruhe die App Microsoft Forms hinzufügen und kannst dann im Vorfeld des Termins deine Umfragen gestalten. Also statt das auf die PowerPoint zu tippen, kannst du einfach da deine Umfragen gestalten. Die sind dann da quasi abgelegt. Und dann ist es wirklich so, dass du im Meeting zur richtigen Stelle einfach hingehst und dann die Umfrage launchst. Das heißt, die wird dann gestartet. Und das kennt man vielleicht auch aus dem einen oder anderen Meeting, dann kommt mitten im Screen so ein Pop-up hoch. Das ist das, was einige Leute dann durchaus wieder stört. Aber es ist tatsächlich so eine Sache. Das heißt, du kannst dann direkt, ohne was zu tun, kriegst du die Umfrage, klickst es an, siehst, was andere abgestimmt haben. Und dann kannst du es auch rein theoretisch im Chat noch nachverfolgen. Du kannst auch deine anschließend ändern. Wenn du vorher A gewotet hast, dann hat er noch drei Sätze danach gesagt, dann kannst du nochmal B voten. Und es wird nicht noch oben drauf gezählt, sondern es ist ein eindeutiger Vote an der Stelle. Und so kannst du halt sehr, sehr einfach Multiple-Choice-Fragen abfragen. Ja? Und was auch geht, ist ein Quiz damit machen. Ja, was ist ein Quiz? Es ist eine Multiple Choice, wo nur eine Frage richtig ist. Ja? Also was ist der richtige Sharing Level für SharePoint?
Anyone? Hört sich nach Führerschein an. Ja.
Genau. Okay. Und dann siehst du auch gleich, wenn du das auswählst, ob du das richtig oder nicht hattest. Und du hast es gerade gesagt, die Auswertung im Chat ist schwierig. Das ist ein ganz normales Microsoft Form. Du kannst Excel exportieren. Du siehst es, du kannst sie anonym oder nicht anonym machen. Das heißt, du weißt auch, wer was abgestimmt hat. Und das finde ich tatsächlich einfach eine großartige Funktion, die einfach viel zu selten eingesetzt wird, da man sie auch nicht während des Meetings erst machen muss, sondern tatsächlich auch den Tag davor schon, ist es wirklich super, super hilfreich, das Zeug einfach mal da reinzubringen. Und Microsoft hat auch so ein paar Vorschläge. How energized are you today? tatsächlich, ja.
Du meinst, um erstmal die Stimmung zu heben im Meeting.
Genau, den Icebreaker zu haben und zu gucken, wie viele Leute machen das gerade auch. Finde ich dann auch nicht schlecht, wenn du nachher ernsthafte Fragen hast, dann kannst du zum Start des Meetings wirklich so eine leichte Umfrage mal machen. Dann weiß jeder, wo das hochpoppt, dass es im Chat ist. Und die zweite ernsthafte kann er dann auch bedienen. Ja.
Ja. Aber Marco, ich will jetzt dein Thema nicht torpedieren hier an der Stelle, aber kennst du nicht von den ganzen Softies, also wenn ich in den ganzen Microsoft-Meetings bin, dann verwenden die da immer dieses Tool, das, was ich meinte, mit diesem Link klicken. Und da haben die, glaube ich, entweder auf ihrer Slide dann in ihrem PowerPoint-Deck haben die das dann integriert, wo dann so eine Wörterwolke entsteht, weißt du, zum Beispiel, oder eine Weltkarte, wo du, willst du dann am Anfang, deswegen komme ich jetzt nämlich nochmal drauf, weil du sagst hier so eine Icebreaker-Frage, da wird am Anfang meistens gestellt, wo kommt ihr her? Und das siehst du so auf der Weltkarte, siehst du dann so irgendwie die Bubble aufplappen. Und dann geht es halt weiter und immer mit so Grafiken und dann siehst du halt, was ist euch besonders wichtig, wenn wir jetzt den Defender weiterentwickeln und dann kommen halt so, dann werden die Wörter, die dann am häufigsten genannt werden, werden halt immer größer und so, weißt du?
Dann kommt wahrscheinlich der PM aus dem Security-Bereich, aus dem PowerPoint-Team. Genau, weil das ist eine Funktion, die es im PowerPoint gibt, da konnte man schon Umfragen machen, die man dann anklickt und die dann auch die PowerPoint aktualisieren. Genau, ist eine sehr, sehr coole Funktion, ist quasi ein Add-in für PowerPoint. Würde ich jetzt mal schätzen, ohne es gesehen zu haben, aber genau, das ist eine Funktion, die auch so gut wie keiner kannte. Ist cool, wenn das noch genutzt wird. Genau, das nächste ist genau das, es gibt auch eine Word Cloud, die du machen kannst, um genau das zu tun, wo du eine offene Frage reintippst, um das zu tun. Also haben wir auch da, du musst eben kein PowerPoint haben, das du sharest in dem Moment, denn oft ist es ja so, du bist jetzt einfach im Gespräch, alle haben Video an. Es muss ja nicht immer auch ein PowerPoint dazugehören.
Ja.
Wichtig, um das Thema quasi noch rund zu machen, musst es auch nicht alleine machen. Das war auch nochmal ein Hinweis drauf, wenn ihr diese Umfragen macht. Es gibt ja in Teams die Rollen Organizer, Presenter und Attendee. Alle, die Presenter sind, und das sind standardmäßig eigentlich alle, wenn ihr euer Meeting nicht verändert, eure Org das nicht geändert hat, die können halt die Umfragen starten, bearbeiten und löschen. Also wenn ihr das macht und ihr wisst, ihr habt einen großen Audience-Kreis dabei, der von externen kommt, dann könnt ihr überlegen, ob ihr die nicht als Attendee einklassifiziert. Oder beim Aufsetzen der Umfrage kannst du sagen, ob, und das musst du machen, damit es Co-Authoring hat, ob das quasi alle sehen können. Und das wäre natürlich immer meine Empfehlung, du hast 3-4 Leute, die das Thema treiben und du hast 10 Leute, die zuhören, dass man das natürlich macht. Dann kann nämlich auch einer im Hintergrund, während der eine präsentiert, die Umfragen launchen, um das zu begleiten.
Ja. Marco, ich habe am Ende, ich glaube, du bist mit deinem Thema durch. Ja. Ich habe am Ende noch kurz eine Frage an dich, eine Team-Support-Frage, die vielleicht nicht nur mich interessiert. Wenn ich einen Serientermin habe und ich leite davon eine Instanz weiter, dann kann die Person, an die ich diese eine Instanz, also den einen Tag weiterleite, kann ja dann zumindest mal den Chat sehen, der zumindest an diesem Tag in diesem Meeting gechattet wird. Die Frage ist, kann die Person dann auch darüber hinaus, wenn ich jetzt nur die eine Instanz weitergeleitet habe, hat die immer Zugriff auf diesen Chat sozusagen?
Also das ist jetzt eine komplizierte. Erstmal ist es eine dumme Idee, besonders an Externen das einmal weiterzuleiten. Wenn es ein interner ist, geht es vielleicht noch. Aber diese Serientermine, was man wissen muss, ist der Teams-Einladungslink. Das ist immer derselbe. Das ist immer dieselbe Meeting-Instanz, die über jeden dieser Einträge weitergetrieben wird. Das ist in der Tat ganz lustig. Ich war auch schon an solchen Meetings beteiligt. Da geht dann jeden Donnerstagmorgen das Ding auf mit Now you are able a member of the chat und du kannst wieder den Chat mitlesen und dann kriegst du mit, was die da für Probleme bechatten. Mhm. Deswegen sollte man solche Serientermine eigentlich nicht weiterleiten, ne? Gerade so einen einzelnen, sondern dann muss man tatsächlich es ärgerlich dedizierten Termin aufmachen. Denn selbst nur mit dem Meeting-Link würdest du ja dann in dieses Meeting reinkommen. Ja, du müsstest dann hoffen, dass du eine saubere Lobby aufgesetzt hast, um das entsprechend auch zu blocken. Mhm. Also, und das andere, hat er dann immer Zugriff auf den Chat? Das hängt davon ab. Microsoft hat in der Vergangenheit daran viel gedreht. Früher war es so, du hattest immer Zugriff auf den Chat. Mhm. Wenn du heute ein neues Meeting aufsetzt und deine Org das nicht verdreht hat, ist es so, dass du nur Zugriff auf den Chat während des Meetings hast. Na, das heißt, sobald das Meeting beendet ist, verschwindet der Chat. Weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Manchmal hast du dann stehen, you are no longer part of the chat. Mhm. Und ab dem Moment verlierst du Zugriff auf den Chat und du kannst auch keine neuen Chat-Nachrichten senden.
Okay.
Von daher.
Sehr gut.
Immer aufpassen. Sehr gut,
vielen Dank, vielen Dank. Ja, dann sind wir euch noch eine Antwort schuldig, nämlich, was macht Dan Plastina jetzt, der frühere RMS? Freak von Microsoft, der dann zu AWS oder zu Amazon ging. Er ist mittlerweile Advisor, Investor und Product Management Coach.
Das dachte ich mir.
Mit
Retirement bei Microsoft genau. Money. Ja.
Genau, so sieht's aus. Na gut, sehr schön. Dann, wie gesagt, nächste Folge, Thomas Nauenheim erklärt uns die neue Identity-Welt und bis dahin alles Gute für euch. Macht's gut.
Ciao, ciao.